Liebe Freundinnen und Freunde von Lass Reden, bevor wir gleich mit Folge 3 starten, wende ich mich noch mit einem persönlichen Anliegen an euch. Im Moment stehen viele von uns unter dem Eindruck der schlimmen Flutkatastrophe, die nur wenige Kilometer westlich von uns rund um die Eifel Tausende von Menschen wirklich ins Unglück gestürzt hat. Darunter sind eigene Familienmitglieder, Freunde, Bekannte oder Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Während das Aufräumen noch nicht abgeschlossen ist, muss der Wiederaufbau für die Opfer jetzt schnell beginnen. Ich bitte euch, den betroffenen Menschen zu helfen. Auch noch so kleine Geldspenden oder Hilfestellungen können den Menschen über die Runden helfen und ihnen jetzt neuen Mut für einen Neustart geben. Dabei maße ich mir nicht an, euch direkte Empfehlungen zu geben oder konkrete Organisationen zu benennen. Hört euch um oder recherchiert im Netz und helft. Vielen lieben Dank. So, da fangen wir mal an. Pass auf. Guten Tag. Mein Name ist Kai Rosen. Nee, das ist irgendwie ein bisschen dröge, ne? Oder? Lass mal so versuchen. Pass auf. Hallo, ihr Lieben. Nee, das ist irgendwie auch. Passt nicht, ne? Irgendwie so zu mir. Ja, aber jetzt. Herzlich willkommen zu Lass reden, dem Podcast für sympathische Mutgeschichten, auch in schwierigen Zeiten. Mein Name ist Kai Rosenbaum und ich melde mich direkt aus dem KR1, was eigentlich das Hotel Krone in dem wunderschönen Königswinter ist. Bei mir erzählen Menschen wie du und ich ihre ganz persönliche Mutgeschichte und von ihrer Verbindung zu Königswinter. Gemeinsam teilen wir diese Geschichten, um anderen Mut zu machen und um euch nach Königswinter zu entführen, unserem Zuhause zwischen Rhein und Siebengebirge. Viel Spaß, euer Kai. Heute habe ich zu Gast die Sarah Schell, die ist auch eine ganz liebe Mitstreiterin hier in Königswinter. Im Sinne von, meine Stadt soll schöner werden, hat sie hier vor einiger Zeit das Café am Bahnhof aufgemacht. Und ich glaube, ihr habt den Bahnhof sogar gekauft. Und ich freue mich sehr, dass du da bist und herzlich willkommen.
Ich freue mich auch, dankeschön.
Was hast du gedacht, als ich dich angerufen habe und gefragt habe, ob du irgendwie hier in den Podcast kommen möchtest?
Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut. Also ich hatte davor nur einmal ganz flüchtig von dem Podcast überhaupt gehört und wusste gar nicht, wer das macht und worum es genau geht. Aber als du dann so ein bisschen was erzählt hast, war ich echt sehr begeistert von der Idee grundsätzlich und habe mich total gefreut, dass ich mitmachen darf.
Ja, schön. Du hast mir ja auch wie die anderen auch im Vorfeld per WhatsApp einfach mal ein paar spannende Facts zu dir geschickt. Und ich muss sagen, mein Besuch wird ja jünger jedes Mal. Ich habe letztes Mal schon gedacht, die Clara ist schon eine wirklich junge Frau. Und da bin ich auch ständig drauf rumgeritten. Das ist ja dann irgendwann auch auf den Zeiger gegangen. Aber du toppst das jetzt ja nochmal. Du bist 1997 geboren in Siegburg.
Genau, ich bin jetzt 24.
24. Und dein Lebenslauf ist ja auch, also ich würde sagen, vollgepackt schon mit irgendwelchen Meilensteinen, wo andere jetzt gerade mal anfangen, irgendwie die ersten Meilensteine zu schreiben. Und da kommen wir aber, glaube ich, jetzt gleich im Laufe des Gesprächs noch drauf.
Ja.
Und erzähl doch einfach mal, wer du so bist und was dich so antreibt.
Ja, ich bin Sarah und komme eigentlich aus Holzla und bin geboren in Siegburg, wie schon gesagt. Und es ist eigentlich ganz banal die Geschichte, wie ich zum Backen kam. Ich habe früher mit Mama zu Hause gebacken und habe mir dann gedacht, irgendwie macht das doch ziemlich viel Spaß und warum sollte ich das nicht zu meinem Beruf machen? Und habe mich dann tatsächlich nach dem Abi dazu entschieden, eine Ausbildung zu machen und begleitend dazu ein Studium anzufangen, damit es eben nicht nur die Ausbildung ist, in Anführungszeichen, auch wenn das immer so ein bisschen blöd klingt. Und hatte aber auch direkt von Anfang an eigentlich das Ziel, mich selbstständig zu machen und was Eigenes aufzubauen, auch mit meiner Familie zusammen, ja, wie es dann auch letztendlich geschehen ist, weil das irgendwie auch immer so ein gemeinsamer Familientraum auch meiner Eltern schon damals war, einfach ein eigenes Café aufzumachen.
Ja.
Und durch mich hatten sie dann die Konditormeisterin an der Hand, sodass das Ganze auch funktionieren konnte.
Ja, also ich bin die Stichpunkte durchgegangen und habe da etwas gelesen, was ich noch nie gelesen habe. Ich muss es hier auch ablesen. Triales Studium, also man kennt ja ein duales Studium und ein Studium nur als Studium. Was ist denn ein triales Studium?
Da kommt quasi zu der Ausbildung und dem Studium noch der Meister dazu, sodass es eben am Ende drei Abschlüsse sind. Nebenbei macht man dann auch noch den Betriebswirt des Handwerks Und genau, endet dann eben mit einem Bachelorabschluss und dem Meistertitel.
Ja, du sagst das so die ganze Zeit nebenbei, ne? Ich habe dann bin die Stichpunkte durchgegangen und dann habe ich festgestellt, ich habe, also der erwartet man ja normalerweise immer so eine irgendwie gewisse Chronologie im Sinne von, das eine Jahr hat sie dies gemacht, das nächste Jahr hat sie das gemacht, aber das ging ja irgendwie Knall auf Fall. Ich habe gelesen, dass du mit 16 schon Abi gemacht hast und das bedeutet ja, dass du die eine oder andere Klasse übersprungen hast wahrscheinlich auch.
Ja, zwei waren es tatsächlich.
Ja, wie schafft man das? Also ich, gut, also die Frage kommt jetzt von mir wahrscheinlich zurecht, aber ich bin, ist das dann so einfach, wenn man zwei Klassen überspringen kann oder?
Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie fiel mir die Schule grundsätzlich immer sehr leicht. Also ich war auch jetzt nie der Typ, der tagelang oder wochenlang vor einer Prüfung gelernt hat, sondern es war irgendwie immer so ein bisschen, dass es, also ich glaube, ich habe eine ganz gute Auffassungsgabe von dem, was im Unterricht passiert. Also dass mir das dann in den Klausuren relativ leicht fiel. Und ja, in der Grundschule habe ich die erste Klasse, also die dritte Klasse habe ich übersprungen. Und da war es so, dass ich in der ersten und zweiten Klasse schon mir die Aufgaben der vierten Klasse gegeben wurden und meine Lehrerin total überfordert damit war, dass ich immer zu schnell fertig war. Und die hat dann eben mit meinen Eltern gesprochen und dann haben sie gesagt, okay, kann so nicht weitergehen, die muss eine Klasse höher. Und das nächste Mal war dann in der siebten Klasse, also die fünfte und sechste habe ich dann ganz normal quasi gemacht und bin dann direkt in die achte übergegangen, weil es auch irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich dann, ich saß dann immer da rum und wusste nicht, was ich machen soll. Und das war so ein bisschen schwierig und da gab es dann tatsächlich auch so ein bisschen Streit, sage ich mal, mit den verschiedenen Lehrern und Direktor. War auch nicht so begeistert, weil ich halt so jung war, also dadurch, dass ich dann eben zwei Jahre jünger als die anderen war. Aber das haben wir dann auch mit der Familie zusammen da durchgeboxt, sodass ich dann im Endeffekt mit meiner großen Schwester zusammen Abi gemacht habe.
Aha.
Hat zum Glück ganz gut funktioniert, wir verstehen uns auch immer noch gut.
Ja, also. Ich wollte gerade sagen, also alles, was du jetzt erzählt hast, da birgt ja auch die Gefahr, dass man quasi auch nicht nur Fans im Freundeskreis hat, wenn man jetzt wirklich auch so Gas gibt und das einfach einem so leicht fällt. Also ich weiß, mir hören ja auch jüngere Leute zu, noch jüngere Leute als du. Ich bin letztens gebeten worden von jemandem, der ganz jung ist, noch eine Folge zu machen. Und wenn ich früher solche Geschichten gehört habe, dass jemand hier dauernd Klassen überspringt, dann habe ich immer ein bestimmtes Bild von einem Streber, der irgendwie etwas nerdig unterwegs ist, im Kopf gehabt, aber das passt ja nun gar nicht zu dir.
Nee.
Und wann ist so diese, jetzt hast du diesen beruflichen Weg, den hast du ja genauso schnell dann eingeschlagen und auch mit höchster Disziplin auch abgearbeitet bis hin zur Geschäftsführung jetzt eurer Firma und das mit 24. Ab wann wusstest du, dass du selbstständig werden willst und warum?
Ich glaube, da war ich 15. Da fing so der Traum langsam an zu wachsen. Also da, das war auch irgendwie auf einer Berufemesse oder Ausbildungsmesse, auf der wir mit der Schule waren. Mhm. Und da habe ich dann eben zum ersten Mal von diesem Studiengang gehört, in dem man eben direkt den Meister und einen Bachelor mit der Ausbildung zusammen macht. Und da kam dann so ein bisschen die Idee, das wäre doch irgendwie der richtige Weg, um eben mich selbstständig zu machen. Will ich das? Habe dann ein bisschen drüber nachgedacht und festgestellt, ja, ich will das. Und dementsprechend habe ich es dann eben direkt nach dem Abi angefangen. Und so schnell es ging, umgesetzt.
Ja, ja,
ich habe es manchmal ein bisschen eilig, glaube ich.
Ja, also ich habe früher das ein oder andere Bewerbungsgespräch geführt, jetzt nicht selbst als Bewerber, sondern als jemand, der quasi neue Menschen fürs Team gesucht hat. Und dann hat man immer nach den Schwächen gefragt, der Leute. Und man hoffte immer, dass sie dann nicht sagen, ja, ich bin so ungeduldig im Sinne von, um damit zu suggerieren, dass sie halt
dass sie alles
schnell arbeiten,
ja.
Und so, ne? Aber irgendwie habe ich doch jetzt den Eindruck bei dir, dass du, bist du ungeduldig?
Schon, ja.
Ja?
Ja, also auch im Alltag jetzt doch schon, ja.
Ja,
kann ich nicht abstreiten.
Wie äußert sich das? Du musst jetzt ehrlich sein, weil du läufst ja auch Gefahr, dass es jemand hört, der dich kennt.
Also es fängt schon dabei an, wenn der Kuchen im Ofen ist und ich will, dass er schnell fertig wird, dann bin ich schon ungeduldig. Aber,
also ja,
aber
wie sagst du das dann im Ofen?
Ich tiger dann die ganze Zeit davor rum und gucke, wann er endlich fertig ist.
Ah,
passiert
okay.
schon mal. Oder wenn er dann eigentlich noch zu warm ist, um ihn zu schneiden, ist auch schon öfter passiert, dass ich dann gesagt habe, komm, du musst jetzt den Kuchen schneiden, obwohl es eigentlich noch nicht so gut war. Dann geht auch schon mal was kaputt, leider.
Mhm.
Ja, und also ich glaube, bei Menschen weiß ich gar nicht so sehr, wie sehr sich das anderen Menschen gegenüber äußert. Das kriegt man auch, glaube ich, selber nie so ganz mit, wenn man anderen Leuten gegenüber zu ungeduldig ist. Aber ich versuche das immer nicht ganz so unfreundlich rüberzubringen.
Ja, also jetzt, was ich mir im Vorfeld, was ich mich auch gefragt habe, als ich dann gesehen habe, in welcher Geschwindigkeit du, sag mal, diese Meilensteine genommen hast. Und ja, auch, das sind ja auch richtig relevante Meilensteine, die andere erst viel später erreichen oder auch gar nicht. Also jetzt nicht, weil sie es vielleicht nicht können, sondern weil sie sich das gar nicht vornehmen. Gibt es auch Momente oder hat es Momente gegeben, wo du dann auch mal innehältst? Also das interessiert mich wirklich im Sinne von, dass du mal irgendwie einen Stopp machst und darüber nachdenkst, was abgelaufen ist oder?
Fällt mir tatsächlich eher schwer. Also es gibt so Momente, an denen ich dann auch schon mal zurückschaue und denke, boah krass, wie hast du das eigentlich geschafft so schnell und auch ohne irgendwie aufzugeben? Also es gab auch Momente während der Meisterschule, in denen ich gedacht habe, boah, will ich das eigentlich überhaupt? Weil also da hat mir auch nicht alles Spaß gemacht und der Umgangston war auch nicht immer der freundlichste.
Okay.
Und das ist dann schon irgendwie sehr, also da denkt man dann schon drüber nach, ob man das wirklich will und sich das auch lohnt, was man gerade macht. Mhm. Aber es gab jetzt nie so einen Moment, in dem ich gesagt habe, nee, du willst das nicht. Also ich bin da zum Glück immer der gleichen Meinung geblieben. Und aktuell oder auch zwischendurch fehlte auch, glaube ich, einfach so ein bisschen die Zeit, um wirklich innezuhalten und drauf zurückzugucken.
Warum bist du so getrieben, sag ich mal? Das scheint dir ja auch alles Spaß zu machen, ne?
Ja.
So habe ich das Gefühl. Und was sind denn so, also, weil ich denke, wenn jemand so Gas gibt, ne, was sind denn dann, interessiert mich natürlich auch, wo er dann, diese berühmte Frage, wo willst du denn in 5 Jahren sein? ihr habt ja jetzt auch ein zweites Café aufgemacht in Hangela, was ich auch ganz toll finde, wenn jemand sag mal so über Expansion nachdenkt und nächste Schritte gehen möchte. Und das heißt ja, glaube ich, auch Sarahs Café und Konditorei.
Ja.
Und das planst du ein Imperium?
Nee, eigentlich, also ganz ursprünglich wollte ich auch gar keinen zweiten Standort, sondern habe immer gesagt, ich will nur ein Café und dafür soll das umso schöner werden. Das ist jetzt eben mehr so ein bisschen einmal aus Corona heraus entstanden, dass wir einen zweiten Standort aufgemacht haben, um eben den To-Go-Verkauf zu stärken, weil der eben in Königswinter wegfiel oder nicht so stark ist und alles andere fiel ja eben weg durch den Lockdown oder die mehreren Lockdowns. Aber ich habe jetzt nicht vor, noch mehr Standorte aufzumachen. Also die zwei reichen mir eigentlich.
Ja, ich weiß nicht.
Ich kann es natürlich nie ausschließen, aber geplant ist es aktuell nicht.
Ja. Ich bin jetzt nicht so sicher, ob das in 3 Jahren oder 2 Jahren noch Bestand hat, was ihr hier sagt. Weil ich kann mal so aus den eigenen Erfahrungen jetzt der letzten Monate sprechen. Also ich habe ja auch, was heißt auch, ich habe vorher ja noch nie ein Hotel betrieben, geschweige denn ein Restaurant aufgemacht, so wie wir das ja jetzt gerade gemacht haben. Und stelle aber fest, dass mir das wirklich unglaublich viel Spaß macht.
Ja.
Und im Prinzip entwickelt man ja da auch Erfahrungen und Erfahrungen, die man wie ein bisschen wie Muster auch einsetzen kann.
Ja.
Ne? Dass man, wenn man ein bestimmtes Konzept hat, wie ihr, eigentlich die Aufgabe ja in Anführungsstrichen nur ist, das ist natürlich eine riesige Herausforderung, aber nur ist dieses Konzept irgendwie erfolgreich zu adaptieren und irgendwo anders hinzubringen.
Ja.
Ja, also ich habe ja wirklich genug zu tun, ja, und wir stehen hier auch noch total am Anfang. Aber so die Gedanken zu sagen, man macht vielleicht irgendwo irgendwann nochmal ein anderes Hotel auf, was so ähnlich funktioniert, die sind mir schon gekommen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja.
Ne? Und deswegen, ich bin allerdings ein paar Wochen älter, also doch einiges älter und ja, und du bist ja wirklich so schnell unterwegs, dass ich das nicht für ausgeschlossen halte, dass wir irgendwann mal darüber sprechen, dass du bei Filiale 10 bist oder so.
Nee, also eigentlich, ich möchte es ganz gerne klein halten, einfach damit die Produktion auch weiterhin klein und handwerklich bleibt. weil mir das eben auch sehr am Herzen liegt. Ich habe ja bei Gegens gelernt, was ja ein sehr, sehr großer Betrieb hier ist. Und also klar, die Ausbildung da war auch super, aber es wäre einfach nicht das, was ich mir für meinen Café vorstelle, weil ich es so ein bisschen familiärer eben auch halten möchte und einfach nicht so eine große Produktion haben will. Ja. Und von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden mit den 2 Filialen jetzt und möchte das nicht unbedingt noch größer machen. Also eine dritte würde vielleicht noch funktionieren, aber ich glaube, so ab der 4. oder 5. wird es dann auch einfach schnell sehr, sehr groß und übersteigt dann eventuell auch schon die Kapazitäten von unserer Produktionsstätte hier.
Ja.
Und meine Backstube hier will ich eigentlich nicht wieder hergeben.
Ja, ja, das ist auch, also als ich das Hotel aufgemacht habe, habe ich immer so gedacht, Hotel ist 85% Prozesse.
Ja.
Und 15% Personality. Aber inzwischen habe ich festgestellt, dass es eher bei 50% Prozessen und 50% Personality ist, weil die Rückmeldung, die man von den Gästen kriegt, die lebt extrem davon, wie man mit den Gästen dann umgeht.
Ja,
ne? Also wir gerade, unser Hotel hat ja so ein bisschen Familiencharakter auch am Ende des Tages und das ist das, was unsere Gäste auch schätzen. Und deswegen kann ich gut verstehen, dass es da so einen Punkt gibt zu sagen, wie würde sich das denn gestalten, wenn man plötzlich mehrere Läden hätte.
Ja.
Kann man dieses Herzblut, was man im ersten Laden hat, kann man das noch transportieren dann auch so in den zweiten. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, auch sowieso immer wichtig, ich sag mal, das bestmögliche Team um sich zu scharen.
Ja.
Und du hast ja auch komplettes Family-Business habt ihr ja. Ne? Also da steht zwar, wenn man auf eure Homepage schaut, da stehen zwar immer nur die Vornamen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist Mutter, Vater, Kind.
Ja, man sieht es ja auch so ein bisschen.
Ja, bei den Schwestern auf jeden Fall.
Bei den Schwestern auf jeden Fall, bei Mama auch.
Ja.
Ich glaube, Papa kann sich da ein bisschen optisch ein bisschen mehr verstecken, also kann man nicht so direkt zuordnen.
Ja.
Aber ja, die ganze Familie ist dabei, meine Tante arbeitet ja auch mit bei uns. Also das ist schon sehr familiär bei uns und auch schön, einfach diese familiäre Unterstützung zu haben und zu wissen, dass die Familie immer da ist, wenn irgendwas ist oder wenn vielleicht auch irgendwann mal was nicht so gut läuft, dass man da einfach die Unterstützung hat, die man dann auch braucht.
Ja, da habt ihr euch ja auch strategisch echt einen tollen Punkt ausgesucht mit dem Bahnhof. Darf ich mal so indiskret sein zu fragen, wie ihr darauf gekommen seid? Also war das immer auch so ein Traum, einen Konditor im Bahnhof zu haben? Oder?
Nee, also das war tatsächlich einfach nur Zufall. Also wir haben den zweiten Standort ja jetzt in Hangela aufgemacht und da wollten wir eigentlich ursprünglich auch unseren ersten Standort haben, beziehungsweise den einzigen dann.
Ach ja.
Also wir haben uns da auch viel umgeschaut, umgehört über Connections, über die Familie.
Ja.
Aber es gab zwar einige leerstehende Lokalitäten, aber nichts, wo man Backstube und Café in einem hätte machen können. Zumindest nicht so, dass man in der Backstube auch Platz für irgendetwas gehabt hätte und mehr als 2 Plätze im Café. Und dann kamen wir über einen ehemaligen Klassenlehrer von mir auf Königswinter, der meinte, dass es hier auch sehr viel Leerstand gibt und wir uns vielleicht mal umschauen sollten. Haben dann hier mit der Wirtschaftsförderung gesprochen und uns so ein paar Räumlichkeiten so von außen erstmal angeguckt und dann kamen die irgendwann und meinten so, ja, der Bahnhof steht leer, dann war erstmal nur mein Papa hier und hat sich das angeguckt und kam dann irgendwann so, ja, wir müssen da jetzt mal hinfahren. Und dann gingen wir da rein und es war ja eine absolute Bruchbude. Du hast den Bahnhof schon gesehen, bevor wir ihn renoviert haben. Und Papa lief da durch und meinte, ja, und hier sitzen dann die Gäste, hier ist die Backstube und hier kommt das und das hin. Und wir standen da alle so und wir so,
wovon redet ihr?
Ja, und wenn man sich dann aber ein bisschen länger damit beschäftigt hat, dann wurde es dann doch so ein bisschen bildlicher. Dann haben wir mit einem Ladenbauer zusammengearbeitet, der das auch sehr schön visualisiert hat, sodass dann auch irgendwann mal wir gemerkt haben, okay, krass, da kann man ja wirklich was richtig Schönes draus machen. Und so ist es der Bahnhof geworden.
Ja, also ich glaube, dass sich wahnsinnig viele Königswinterer gefreut haben, dass den Bahnhof jemand gekauft hat, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Und dann auch so renoviert hat. Also das ist für alle, die mit Bahn kommen, der erste und letzte Punkt, den letzten Eindruck, den man von Königswinter hat.
Ja.
Und also uns hat das damals sehr gefreut und wir haben das auch verfolgt und wir finden, das habt ihr auch sehr schön gemacht. Also ist wirklich toll.
Dankeschön.
Ja, ist klasse. Ja, ihr wart ja auch so ein bisschen hier jetzt auch, ich sag mal, zusammen mit Herrn Kainert und Herrn Schild, wart ihr auch so die Ersten, die hier auch was investiert haben und gemacht haben und getan haben. Ja. Also jedenfalls für mich sichtbar. Ne?
Ja. Ja, gekauft haben wir den Bahnhof ja schon 2017. Mhm. Und also im Vergleich zu jetzt war da schon noch deutlich viel mehr Leerstand, als es jetzt ist. Also zum Beispiel Cozy Corner kam ja auch nach uns und Clara Wengel ja auch.
Ja.
Also beide, mit denen du schon gesprochen hast.
Ja, ja.
Genau, und ich glaube, dass sich das hier dann hoffentlich in Zukunft auch noch ein bisschen mehr in diese Richtung entwickelt, dass mehr Leute sich wagen, hierher zu kommen, weil es ist ja auch für alle, die schon hier sind, gut, wenn mehr Leute kommen und hier irgendwas aufmachen.
Ja.
Und es würde der Stadt auch einfach gut tun, glaube ich.
Ja, darum geht's ja hier eigentlich auch bei diesem Podcast Lass reden, dass wir ein Stück weit die Vorzüge auch von Königswinter zusammen hervorheben und auch zeigen, wie viele tolle und auch, jetzt betone ich das nochmal, junge Investoren und besonders junge Frauen hier auch investieren und das Potenzial in Königswinter sehen und hier ordentlich Gas geben. Und ich gebe zu, habe hier viel Austausch natürlich mit Gästen zur Altstadt, über die Altstadt. Und da gibt es schon noch das ein oder andere Feedback, wo die Leute dann auch sagen, ja, es dürfte ruhig irgendwie belebter sein auch. Und das ein oder andere Haus ist nicht in einem guten Zustand.
Ja,
das ich sage dann dem Gast immer, den Gästen dann immer, naja, ab jetzt kommen sie ja jedes Jahr, sage ich dem Gast mindestens einmal. Und wenn sie dann in 5 Jahren hier stehen und wir zusammen uns die Straße angucken, werden sie die Straße nicht wiedererkennen, sage ich, weil, und dann erzähle ich, wer hier alles investiert und macht und tut. Und dass ja auch dieser unglaubliche Standortvorteil von Königswinter einfach nicht kaputt zu machen ist. Ne? Also du hast den Rhein, ich glaube, das habe ich im ersten Podcast schon erzählt, du hast den Rhein, du hast das Siebengebirge, du hast die Nähe zu den Autobahnen und zum Flughafen. Und ich bin wirklich absolut sicher, dass sich das hier noch sehr, sehr positiv entwickeln wird.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde es auch immer wieder erschreckend eigentlich, wenn Leute, die halt schon ihr ganzes Leben hier wohnen, uns erzählen, wie viel hier früher los war und was man hier alles machen konnte, dass man hier Party machen konnte und ich weiß nicht was.
Ja, ja.
Und als wir uns das hier angeguckt haben, also jetzt geht's ja schon wieder, aber 2017 sind wir wirklich durch die Altstadt gelaufen und dachten so, irgendwie ist hier ja gar nichts los. Also es war dann auch irgendwie, glaube ich, im Frühling, als jetzt keine Ferien oder sowas waren, dann ist ja nochmal was anderes, als wenn man jetzt in den Sommerferien hier durchläuft. Aber das war schon echt, also du guckst in jedes zweite Haus und es war alles irgendwie leer oder runtergekommen. Also da hat sich schon einiges getan. Ja.
Ja, es hat sich auch schon verändert. Aber was du jetzt gerade erzählst von früher, ich hatte das ja auch mit der Cassandra in der ersten Folge schon zum Thema gemacht. Da hatte sie ja dann irgendwie aus eigenen Erfahrungen berichtet. Ich habe, ich glaube, heute eine Anreise gehabt. Das waren zwei Holländer, die sind ganz reizendes Pärchen. Die sind hier gestrandet, weil sie einfach nicht mehr nach Hause fahren wollten heute. Sie hatten noch, haben sie noch relativ weit. Und dann haben sie mich gefragt, was man hier denn noch so machen könnte. Und dann habe ich natürlich erzählt, wie passend das ist, dass sie hier gestrandet sind, weil wir haben hier den höchsten Berg Hollands, den Drachenfelsen. Aber das wusste sie schon, den Spruch kannte sie schon. Und sagte dann auch, dass sie früher hier war mit Freundinnen, wo sie dann hierher gefahren sind und hier Tanzcafés und Kneipen ohne Ende und bestätigte das auch. Ne? Also zum einen, dass es wahrscheinlich stimmt, dass der Drachenfelsen der höchste Berg Hollands ist und zum anderen auch, dass hier das so Vorläufer, glaube ich, von so Ballermann und Sauerleinstern war früher. Ne?
Ja.
Also ich denke, wir sind uns alle einig, das muss jetzt nicht genau so wiederkommen, aber ein bisschen mehr wäre schon gut. Aber da tun wir ja alle gemeinsam was dafür, dass sich das so auch entwickelt. Und ich habe gelesen, du bist auch nach Königswinter gezogen.
Ja, genau. Also ich habe mir relativ schnell, als wir beschlossen haben, hierher zu kommen, gesagt, also ich wollte sowieso von zu Hause ausziehen, weil ich habe zwischendurch während der Meisterschule in Köln gewohnt ein Jahr und bin danach dann erstmal wieder nach Hause zu meinen Eltern gezogen, weil es dann halt so eine komische Übergangsphase war, in der dann irgendwie schon klar war, dass wir nach Königswinter gehen werden, aber nicht so richtig, wann es losgeht. Und dann habe ich einfach, also es sind nur 15 Minuten mit dem Auto von meinen Eltern hierhin, aber ich habe mir dann auch überlegt, wenn ich hier morgens um 3 in der Backstube sein will und dann den ganzen Tag arbeite, dann sind diese 15 Minuten Autofahrt vielleicht auch schon zu viel. Also da bin ich ganz froh, dass es jetzt irgendwie 6 Minuten zu Fuß sind. Das ist dann eben auch was man machen kann, wenn man total fertig ist und ich mich einfach auch nicht mehr ins Auto setzen könnte mit einem guten Gefühl.
Ja, ich genieße das auch, dass wir auch nur 6-7 Minuten zu Fuß von zu Hause aus hier, dass ich hier ins Hotel kann und das Auto eigentlich kaum bewegen muss. Und man ist halt schnell wieder da, auch wenn jetzt abends nochmal eine Anreise ist und hier klingelt jemand an der Tür. Dann kann man hier ganz schnell nochmal hingehen und das Zimmer auch noch dem Gast dann überlassen.
Genau.
Und es ist auch so von der Identifikation jetzt hier auch mit der Hauptstraße. Das ist, wenn man hier ist, glaube ich, ist das auch, hier wohnt, ist das nochmal was anderes. Man kommt auch irgendwie näher ran an die Leute und man ist eher auch Teil davon. Und jetzt haben wir sehr viel über dein Berufliches auch gesprochen. Ja, ist immer so eine Frage, wie weit ist meine Gästin oder mein Gast, ich habe ja nur Gästinnen gehabt bisher,
stimmt,
auch willens ein bisschen was über sich zu erzählen.
Ja.
Wie war das so? Ich habe gelesen, du bist das mittlere Kind von drei Schwestern.
Genau, drei Mädels.
Ja, und ich bin ja, habe ich glaube ich schon mal irgendwann gesagt, Einzelkind gewesen.
Ja.
Und verwöhntes Einzelkind. Und wie ist das so? Also wie war deine Kindheit?
Schön tatsächlich. Also ich würde mal behaupten, dass wir eine sehr friedliche Familie sind und auch immer schon waren. Also immer wenn man sagt, wir sind drei Mädels, kommt so, oh, das gibt bestimmt viel Zickenkrieg oder sowas. Aber das war bei uns tatsächlich nie so. Also klar, wir haben uns alle schon mal gestritten, aber es war jetzt nie irgendwie so, dass wir uns ständig in den Haaren gehabt hätten oder sonst was. Also sehr, sehr friedlich. Also auch dadurch, dass wir alle nur knapp 2 Jahre auseinander sind, ist es auch einfach sehr, sehr freundschaftlich, das Verhältnis. Also wir machen jetzt auch so total viel zusammen. Ja. Also klar, wir wohnen jetzt auch alle in Königswinter, von daher bietet sich das auch an.
Aber nicht in der WG, nehme ich
an. Tatsächlich in drei Wohnungen übereinander.
Ach so, okay,
aber schon
alles
getrennte
klar.
Ja, Wohnungen. Nee, aber es, also wir gehen auch zusammen mal weg, gehen was essen zusammen. Mhm. Und es ist schon ein sehr entspanntes Verhältnis. Sehr schöne Kindheit.
Ja, das ist toll. Also unsere Kinder sind auch nur 2 Jahre auseinander und da bildet sich schon auch so mal eine freundschaftliche Ebene im Sinne von, dass man auch was zusammen unternimmt, beziehungsweise auch vielleicht zum Teil auch sogar gleiche Freunde hat und auch als Kind einfach viel zusammen spielen kann auch.
Ja, bei Aline und mir, dadurch, dass wir dann auch zusammen Abi gemacht haben und dann ab der 8. zusammen in einer Klasse waren, war es natürlich auch sowieso so ein bisschen der gleiche Freundeskreis. Ja. Und das hat auch immer super gepasst. Also sonst hätten wir das wahrscheinlich auch nicht so gelöst, dass ich dann in ihrer Klasse gelandet bin. Ja. Aber dadurch, dass wir uns immer gut verstanden haben, war das dann auch kein Problem. Und also wir sind echt alle drei sehr gut befreundet und haben auch gemeinsame Freunde zu dritt.
Ja, ich glaube, das Beleg ist auch, dass das stimmt, dass ihr alle zusammenarbeitet.
Ja.
Also ich glaube, wenn man als Geschwister sehr unterschiedlich ist, wird es irgendwann und sich weiterentwickelt als quasi als Person und Persönlichkeit, wird es irgendwann vielleicht dann auch schwer zusammenzuarbeiten, wenn man nicht diese Wellenlänge hat, die ihr offensichtlich miteinander habt.
Das passt zum Glück sehr gut.
Ja, das ist gut. Das ist natürlich irgendwie auch ein tolles Team und eine tolle Basis, wenn man irgendwie die ganze Familie hinter sich weiß und alle an einem Strang ziehen.
Ja, kann man sich einfach darauf verlassen, dass es funktioniert und dass auch selbst, wenn man sich mal irgendwie streitet wegen irgendwas Beruflichem, dass das dann eben trotzdem nicht auf die familiäre Ebene übergreift. Also das kriegt man dann doch irgendwie schon noch getrennt, wovor viele am Anfang gewarnt haben, so Gott, könnt ihr das überhaupt als Familie? Aber das passt auch da sehr gut, von daher bisher kann ich mich da nicht beklagen.
Ja, das ist ja quasi 24/7 mehr oder weniger dann auch zusammenhängen, ne?
Genau.
Ja. Wenn man so viele Sachen so schnell hintereinander macht auch und dann auch zum Abschluss bringt, also das ist wirklich beeindruckend, bleibt dann Zeit irgendwie für irgendwelche anderen Interessen irgendwie, die man dann auslebt, irgendwelche Hobbys, irgendwelche Laster, die man noch unterbringt? Oder?
Schwierige Frage, weil das das schwankt total, wie viel Zeit ich wann für irgendwas Privates habe. Also zum Beispiel in der Ausbildung hatte ich eben unter der Woche Arbeit und am Wochenende dann teilweise Uni. Und dann blieb so jedes zweite Wochenende, konnte ich dann mal irgendwas mit einer Freundin machen. Und ansonsten war es höchstens mal irgendwie nach der Uni dann abends mal was essen gehen oder sowas mit den Kommilitonen. Aber dann in der Zwischenzeit, also nach der Ausbildung gab es ein Vollzeitstudienteil, der 8 Monate gedauert hat. Da blieb dann zum Beispiel sehr, sehr viel Zeit für Freizeit. Also da konnte ich alles Mögliche machen. Da konnte ich auch mal unter der Woche für 3 Tage in Urlaub fahren, weil ich einfach Zeit hatte.
Ja.
War dann mal eine ganz interessante Abwechslung nach den 2,5 Jahren Ausbildung.
Ja.
Und während der Meisterschule dann wieder gar nicht. Also bin ich quasi nach der Meisterschule abends jeden Tag nur ins Bett gefallen, weil es dann immer sehr viel auf einmal war, was dann da gemacht wurde. Und ich musste auch von Nil nach Ossendorf pendeln. Das hat dann mit der Bahn auch teilweise 1 Stunde gedauert. Und das, obwohl ich schon in Köln gewohnt habe. Und ja, dann nach der Meisterschule hatte ich ja erstmal quasi frei, weil wir dann eben den Bahnhof schon gekauft hatten und dann darauf gewartet haben, dass wir anfangen dürfen zu renovieren. Und da blieb dann wieder sehr viel Freizeit. Und dann ging es wieder über in die Eröffnungsphase, da habe ich meine Freunde, glaube ich, monatelang gar nicht gesehen, außer sie waren im Café und haben ein Stück Kuchen gegessen.
Ja.
Ja, und Hobbys, ganz, ganz schwierig. Also im ersten Lockdown habe ich mit Eileen angefangen, Wakeboarden zu gehen in Brühl. Das haben wir dann auch eigentlich 1 bis 2 Mal die Woche sogar gemacht.
Wo macht man das hier?
In Brühl auf dem Bleibtreusee.
Ah ja.
Sehr, sehr schön. Wir sind dann auch oft irgendwie morgens um 7 zum Earlyboard gegangen für 2 Stunden, sodass wir danach dann auch noch Zeit hatten, um hier zu arbeiten, wenn irgendwie Bestellungen da waren oder sowas. Also im zweiten Lockdown war es irgendwie
kälter? Glaub,
erstens das, genau. Also erstmal war Winter und da hatten die zu. Und dann durften sie erstmal nicht wieder aufmachen. Ja. Und dann haben sie wieder aufgemacht. Dann sind wir wieder öfter hingegangen. Und jetzt aber, sobald wir in Hangela aufgemacht haben, also wir waren jetzt, glaube ich, seit 2 Monaten nicht mehr dort, weil es halt jetzt einfach wieder nicht mehr passt. Obwohl es natürlich trotzdem noch weniger Arbeitsaufwand ist als nach der Eröffnung. Aber es passt dann zeitlich einfach nicht die 2 Stunden plus Anfahrt, also sind es dann schon irgendwie 4 Stunden, die man dann unterwegs ist, ist dann wieder schwieriger. Also schwankt sehr mit meinen Hobbys.
Ja. Ist denn Freizeit dann am Wasser verbringen ein wichtiges Thema für dich? Oder wo fährst du denn zum Beispiel in Urlaub hin, wenn du mal Urlaub machst?
Gerne in die Berge. Also,
in die Berge, ja gut, das ist meine Frage ja jetzt nicht so richtig gepasst, also, aber es gibt ja auch Wasser in den Bergen.
Ich fahre auch gerne ans Meer, so ist es nicht, aber also jetzt gerade aktuell bleibt halt einfach nicht so viel Zeit, um irgendwo hinzufliegen. Also wenn ich irgendwie weit wegfahren würde, dann lohnt sich das, finde ich, für 3 Tage oder so nicht so richtig. Ja. Und deshalb ist jetzt so, die warmen Länder ist halt immer so ein bisschen schwierig.
Ja, ja.
Wenn, dann wird es dann vielleicht mal Holland. Und ansonsten gerne in die Berge zum Snowboarden. Also wir hatten auch im ersten Jahr dann 2 Wochen Betriebsferien und sind dann auch mit der Familie in die Berge gefahren, weil es halt sonst einfach nicht geht, dass wir zusammen wegfahren.
Ja.
Und jetzt vor 2 Wochen war ich für 4 Tage in Berchtesgaden, dann auch mal die Berge im Sommer erlebt, was sonst bei mir tatsächlich selten vorkommt, weil ich sonst immer das Snowboard unter den Füßen habe. Aber das war auch sehr schön, aber ich bin da flexibel. Ich fahre auch mal nach Hamburg oder so für ein paar Tage, so einen Städtetrip. Bin ich für alles offen.
Ja. Fährst du denn Zug oder fährst du mit dem Auto? Oder?
Kommt drauf an, wohin. Also nach Hamburg sind wir tatsächlich mit dem Zug gefahren, meine kleine Schwester und ich. Und jetzt nach Berchtesgaden mit dem Auto, weil die Anbindung nach Berchtesgaden selber rein dann doch nicht so gut war. Und es dann zeitlich auch wieder ein bisschen schwierig wurde. Aber nach Holland natürlich auch mit dem Auto. Ja. Ich weiß gar nicht, wie gut man da mit dem Zug hinkommt.
Ja, ich glaube, in Holland bin ich auch noch nie mit dem Zug gewesen, mit dem Auto.
Aber sonst innerhalb von Deutschland bin ich auch schon mal Flixbus gefahren. Also je nachdem, was sich da gerade anbietet.
Ja, ja. Ja. Was ich mich auch frage, wenn du hältst ja nicht oft inne, hast du gesagt.
Ja.
Ne? Weil du keine Zeit dafür hast. Oder die, sag mal, vielleicht auch die Zeit manchmal nicht nimmst,
genau,
weil du so immer nach vorne.
Das eher.
Und wenn du jetzt mal vielleicht jetzt auch im Studium, hast gesagt, Meisterschule war auch, das war alles relativ anstrengend, das zusammenzumachen und herausfordernd. Hat man ja vielleicht auch mal eine Phase, vielleicht bei dir nur 2 Stunden am Stück, ich weiß es nicht, wo man mal nicht so gut drauf ist, wo man sagt, alles ganz schön anstrengend, wenn man alles parallel macht und irgendwie vielleicht auch schlichtweg mal auch ein paar Tage keinen Bock hat oder auch mal, du hast ja auch gesagt, dass du mal für einen Moment, Zweifel ist jetzt ein starkes Wort, aber überlegt hast, warum du das alles machst. Wer fängt dich da auf oder wie kriegst du dann wieder den Dreh, doch wieder weiterzulaufen und weiterzumachen?
Ganz unterschiedlich. Also einmal natürlich auch meine Familie. Gerade als ich dann mal Zweifel hatte, ob ich das wirklich will, kam von da natürlich die größte Unterstützung, weil gerade meine Eltern dann eben auch der Meinung waren, Sarah, du hast es jetzt schon so weit geschafft. Also da war ich ja schon 3 Jahre damit beschäftigt, das zu machen. Ja. Du kannst jetzt nicht damit aufgeben, weil du willst das doch, oder? Und dann kam da so ein bisschen wieder der Gedanke in meinen Kopf, okay, irgendwie habe ich gerade vergessen, wofür ich das eigentlich mache. Ansonsten aber auch meine Freunde, also ich habe wirklich gut, nicht so viele, weil dafür auch die Zeit fehlt, aber sehr, sehr gute Freunde, mit denen ich auch über alles reden kann, wenn ich mal irgendwie zweifle oder einfach total erschöpft bin und einfach nur jemanden brauche, der mir vielleicht auch einfach nur was erzählt, wenn ich gerade nicht reden will. Also da habe ich zum Glück sehr, sehr gute Unterstützung.
Ja. Wenn du so zurückschaust auf die letzten Jahre, seitdem ihr das Café aufgemacht habt, man lernt ja auch jeden Tag neue Dinge dazu. Ne? Ich habe zum Beispiel, wir machen ja hier ein rein pflanzliches Frühstück mit unserem Hotel. Ne? Und die meisten Gäste, die buchen, haben das nicht gelesen, weil sie uns, weil wir noch nicht bekannt sind dafür und weil man ja diese Dinge dann auch in der Regel ja gar nicht liest, wenn man da steht Frühstück. Und dann halte ich hier abends immer den Vortrag. Fairerweise weise ich die Gäste dann darauf hin, dass es halt hier rein pflanzliches Frühstück gibt. Und ich habe einmal den Fehler gemacht, dass ich, da wollten Menschen, hatten ohne Frühstück gebucht. So, aber das war nicht, weil sie gelesen hatten, dass wir rein pflanzliches Frühstück machen, sondern die hatten das einfach nicht gebucht. So, und dann habe ich den von unserem Frühstück vorgeschwärmt und habe den Fehler gemacht, sie zu überreden. So, weil ich aus der eigenen Begeisterung heraus, ich wollte unbedingt, dass sie das probieren und so. Und die waren nun ausgerechnet die, weil sie mussten das ja dann auch danach noch bezahlen, weil sie hatten es ja nicht mitgebucht. Und ausgerechnet bei denen hatte ich dann am nächsten Morgen das Gefühl, dass sie nicht richtig glücklich waren und dann auch noch dafür bezahlt haben. Und ich hatte so das Gefühl, ah, jetzt habe ich die überredet und so weiter. Ne? Also wenn jetzt Gäste kommen und ohne Frühstück gebucht haben, dann bin ich ja so ganz smart. Dann sage ich so, ja, wir haben ohne Frühstück gebucht. Soll das so bleiben? nein, das haben wir gar nicht gesehen. Wir wollen natürlich mit Frühstück. Und dann erzähle ich ihnen davon und dann kann ich es mir aber auch echt nicht verkneifen, immer noch mal anzufangen zu schwärmen. Und aber ich nehme mich da schon sehr zurück und wenn sie dann buchen, dann ist auch okay. Und wenn sie auch nicht buchen, dann ist eben auch okay. Ne? Aber ich will die Gäste am Ende nicht überreden zu etwas, was sie vielleicht gar nicht so von sich aus wollen. Gibt's so für dich auch so Learnings aus deiner aus den ersten 2 Jahren mit Unterbrechung aus deiner Kaffeezeit, wo du sagst, habe ich viel gelernt, würde ich heute ganz anders machen als am Anfang oder?
Also hauptsächlich so das größte, der größte Lernerfolg war, wie man sich Kritik zwar zu Herzen nimmt, aber nicht zu persönlich nimmt. Weil, also das war für uns alle ja komplett neu mit schlechten Bewertungen und ich weiß nicht was, weil wir alle nicht aus der Gastronomie kommen. Und das war am Anfang natürlich total hart, wenn man da sein komplettes Herzblut und viel, viel Arbeit reinsteckt und dann teilweise wirklich unfaire oder unfreundliche Bewertungen liest oder die Gäste auch die Servicekräfte irgendwie ungerechtfertigterweise anpumpen. Klar, sowas kommt immer vor, aber das war einfach sehr, sehr schwer, das dann nicht eben zu persönlich zu nehmen, sondern einfach wirklich konzentriert drüber nachzudenken, passt das, stimmt das? Und dann eben umzusetzen, was tatsächlich stimmt und alles andere dann so ein bisschen beiseite zu lassen und zu sagen, okay, das geht nicht gegen mich persönlich, die haben einfach schlechte Laune oder sowas. Also das war tatsächlich so die größte Schwierigkeit am Anfang. Und ansonsten, was wir gelernt haben, ist einfach viel den Leuten vorher zu sagen. Also wenn man jetzt schon merkt, dass ein Gast irgendwie wegen irgendwas kritisch ist, dann direkt irgendwie erklären, warum das so ist. Also wenn jetzt irgendjemand was über Preise oder sowas sagt, dass wir dann eben direkt erklären, wie unsere Preise zusammen zustande kommen, damit es dann eben gar nicht zu diesen Beschwerden am Ende kommt, sondern die Leute direkt wissen, okay, hier sind alle tierischen Produkte Bio. Was man, das ist eben auch was, was die Gäste da nicht unbedingt lesen, wie bei euch mit dem Frühstück, dass man sich sowas einfach dann aktiv den Gästen auch beibringt.
Ja, ich glaube, proaktive Kommunikation ist echt ein wichtiges Thema in der Gästebetreuung oder im Umgang mit Gästen. Und mir ist mal, ich habe früher für alles eine Ausrede gehabt. Ne? Irgendwie so ganz früher. Und dann hat mir irgendwann mal jemand gesagt, stell dich doch einfach der Kritik und mach's beim nächsten Mal besser. Ne? So, und das war ein Chef von mir, der das gesagt hat. Und der hat mir halt gezeigt, dass es okay ist, Fehler zu machen, ja, dass das halt jedem passiert und dass es auch okay ist, dazu zu stehen, mhm, und dann sie halt beim nächsten Mal ja, nicht nochmal zu machen. So. Und das ist auch, ich bin auch, das kann ich hier so offen sagen, manche würden mich als empfindlich bezeichnen, so im gerade im privaten Umfeld. Ja. Im professionellen Umfeld kann ich das, glaube ich, ganz gut, mhm, ausschalten. Und was ich auch gelernt habe, einfach grundsätzlich über die Jahre, ist, dass man, sag mal, die Menschen, die einem irgendwie Feedback geben, die Wahrnehmung nicht nehmen kann. Ne?
Ja, klar.
Die haben jetzt diese Wahrnehmung gehabt, dass halt, wenn jetzt zum Beispiel ein Gast sagt, irgendwie schreiben würde, das Zimmer ist nicht sauber gewesen, mhm, ne? Dann denke ich, kann man dann denken in dem Moment, ja, die Putzfrau war vorher drin, das, mhm, kann ja gar nicht sein, ne? Frische Handtücher, alles und so weiter, ne? Aber letztendlich kann immer noch irgendwo, ich sag mal, Staub auf der Tür gewesen, yeah, sein, ja, keine Ahnung, und der Mensch ist dann gerade mit seinem Finger da drüber gegangen und hat, mhm, den Staub gefunden, ne, dann ist das seine Definition von, ja, Sauberkeit,
halt,
der ist halt nicht, ja, Genüge getan. Und deswegen ist so meine Einstellung, wenn Gäste mir irgendwie was Kritisches zurückmelden, dann versuche ich so viel wie möglich davon anzunehmen,
ja,
das, weil das einfach oft ja auch Menschen sind, die, oder meistens Menschen sind, die kennen einen gar nicht.
Ja.
Die haben ja, hätten gar keinen Grund, irgendwie einem was Schlechtes zu schreiben, ja, so, weil man sie früher mal geärgert hat oder, obwohl die Chance ist, ich bin älter als du, die Chance, dass ich Menschen geärgert habe und wieder treffe, die ist schon relativ groß. Aber, so, das ist so meine Idee vom Umgang, ja, mit Kritik. Letztendlich kannst du den Leuten ihre Wahrnehmung ja nicht nehmen.
Nee, man macht das
dann
nicht
halt
rückgängig,
denken,
was
das
passiert
Zimmer
ist,
wäre jetzt nicht sauber, ja, gewesen. Dann ist es halt so. Ne?
Ja.
Aber das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, den du ansprichst, also dieser Lerneffekt, den,
ja,
man dann hat, zu sagen, unterscheiden, nicht alles an sich ranlassen, sondern,
ja,
manchmal vielleicht auch Dinge annehmen, die Gäste einem schreiben und die man aber quasi mit einer anderen Kommunikation auch sehr leicht abstellen kann.
Ja.
Ne? Deswegen erzähle ich den Menschen auch abends dann immer, dass es hier halt rein pflanzliches Frühstück,
ja,
gibt, damit die dann
damit
am nächsten Morgen
nicht
das
als
allererstes ein Frühstücksei verlangen und dann plötzlich denken, warum bringt der blöde Typ mir kein Frühstücksei?
Ja,
ne? Ja, weil ich ihm abends vorher nicht gesagt habe, dass es,
ja,
halt kein Ei gibt. Ne? Also da ist auch proaktive Kommunikation schon wirklich ein wichtiges Thema. So, also das ist so ein Learning, Umgang,
ja,
mit Kritik. Gibt es so betriebswirtschaftlich Dinge, wo du sagst, das ist jetzt vielleicht auch, weil ich habe wirklich auch, wie ich festgestellt habe, jüngere Zuhörer, die sich vielleicht auch fürs Gründen interessieren.
Ja.
Das war auch ein Feedback nach dem Podcast mit Clara.
Mhm.
Dass mir dann schrieb mir auch jemand, ruhig mehr nochmal über das Thema Gründen,
ja,
auch sprechen. Und du bist ja in einer ähnlichen Situation jetzt gewesen. Gibt es da so Dinge, wo du sagst, das ist für dich das Spannendste am Gründen gewesen oder das würdest du heute ganz anders machen oder das oder in bestimmte Themen würdest du sogar noch stärker forcieren, als du es gemacht hast?
Also was bei uns so das schwierigste Thema war oder auch teilweise noch ist, ist die Personalplanung,
mhm,
weil es halt super schwer ist, den Personalbedarf einzuschätzen. Und wir haben ja am Anfang fast nur mit Aushilfen angefangen.
Mhm.
Und obwohl die das alle wirklich sehr gut gemacht haben,
mhm,
oder auch immer noch machen, viele von denen, die am Anfang bei uns angefangen haben, sind auch immer noch bei,
mhm,
uns und haben jetzt auch super viel dazugelernt. Also ist auch sehr schön, die Entwicklung da zu sehen.
Schön.
Aber klar, am Anfang, es war für alle neu, für,
ja,
uns und auch für unsere Angestellten. Und das war einfach die größte Schwierigkeit, da einen guten Service zu bieten.
Ja.
Und also wahrscheinlich, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich irgendwie, ich weiß nicht genau wie, aber denen so ein bisschen eine längere Übungszeit geben.
Mhm.
Weil also unser Eröffnungstag, da wurden wir von Gästen überrannt.
Ja.
Und das war für alle der anstrengendste Tag überhaupt.
Mhm.
Also wir saßen danach alle noch da, keiner konnte sich mehr bewegen, keiner wollte mehr sprechen. Und das war einfach so ein Start von 0 auf 100.
Ja.
Und also das ist für so eine 16-jährige Schülerin, die, mhm, noch nie irgendwo gearbeitet hat,
ja,
vorher, natürlich auch super hart.
Ja.
Gerade wenn es dann auch mal was länger dauert und sie das dann den Gästen erklären mussten, sorry, wir sind,
ja,
gerade total ausgebucht, was man ja eigentlich auch sehen kann, aber,
mhm,
muss man ja trotzdem dazu sagen. Also das war schon echt sehr, sehr hart für uns alle, da so ins kalte Wasser zu springen.
Ja.
Also da würde ich vielleicht irgendwie ein bisschen anders planen dann am,
ja,
Anfang. Und vielleicht auch einfach vorher, ich weiß nicht, also es fehlte so ein bisschen uns allen eben die Erfahrung in der Gastronomie.
Ja.
Also da wäre es, glaube ich, ganz gut gewesen, von Anfang an jemanden zu haben, der das schon mal gemacht hat und dann eben weiß, worauf man sich einlässt. Also es war ja für uns alle komplett neu.
Ja, ja, jetzt habe ich natürlich den, den Erfahrungs- und Altersvorsprung dir gegenüber, dass ich mich vielleicht noch besser kenne von den Dingen, die ich gut kann und die ich nicht gut kann, als das eine junge Frau in deinem Alter haben kann. Ich habe auch erst über die letzten Jahre, 15 Jahre lernen müssen, dass es, sind wir wieder bei dem Punkt der Selbsterkenntnis, dass es schon okay ist, Dinge nicht zu können. Ja. Ja? Ich habe das, glaube ich, genau so ähnlich auch im letzten Podcast gesagt. Ich weiß genau, was ich eben nicht gut kann.
Ja.
Und deswegen war es mir jetzt auch hier in der Krone total wichtig, gleich für diese, also ich bin schon sehr mutig und ein Hotel habe ich mir zugetraut, aber Gastronomie.
Ja.
Und ich bin da echt glücklich, dass ich da auch wirklich das Glück hatte, zwei ganz tolle Menschen auch gleich zu finden, hier mit der Birgit Eckstein und dem Jörn Tore Vollstedt, die das Gastronomische hier auch so nach vorne treiben. Und die Biggie, die ist, Alter darf ich nicht verraten, aber die ist nochmal, das hätte ich fast gesagt, also doch noch älter als ich. Die hat eine unglaubliche Energie und die ist 40 Jahre Profi in der Gastronomie. Und ich lerne so viel jeden Tag von der und auch von dem Jörn Tore. Das ist, ich glaube, das ist irgendwie eine gute Erkenntnis, ne? Auch zu sagen, dass man irgendwie einen Anker braucht, der irgendwie genau weiß, was jetzt abgeht ne? Und was jetzt wichtig ist. Ja. So, ne? Und naja, das finde ich gut.
Das fehlte bei uns dann total und das war dann echt so, okay, was haben wir uns hier angetan? Ja. Also nach den ersten Wochen war es schon echt, also wir wussten gar nicht, wohin mit uns, weil es einfach so viel auf einmal war, was wir dann auch sehr, sehr schnell lernen mussten. Mhm. Also das war schon echt eine ziemliche Herausforderung. Aber
ja, aber ich finde das ja mega mutig von dir, dass ihr, dass du das auch auch machst, da gehören ja auch, gehört ja wirklich viel Mut dazu.
Das stimmt.
Ja, ja, ist so, ne? Also ich habe, um mich selbstständig zu machen, Jahrzehnte länger gebraucht als du. Und also Respekt, ich bin gespannt, wo du, obwohl du jetzt so zurückhaltend bist, da in 10 Jahren stehst mit deinen Sachen. Ist das denn so, dass du jetzt selber die Kuchen backst?
Ja, also komplett? Nicht komplett. Wir haben jetzt, also bis vor einem Monat ungefähr, haben meine Mama, Eileen und ich komplett alles selber gebacken. Mhm. Also bis auf die Brötchen, die kaufen wir ja zu, die normalen Brötchen. Und jetzt dann eben durch die veränderten Öffnungszeiten und unseren Weg aus der Kurzarbeit heraus haben wir festgestellt, dass die Andrea, die bei uns in der Küche arbeitet, einfach nicht auf ihre Stunden kommt, weil sie eine Vollzeitangestellte ist und jetzt aber ja nur am Wochenende das Frühstück macht und danach so ein bisschen mit beim Aufräumen und Spülen und sowas hilft, sodass sie halt nur 2 Tage in der Woche hat statt der eigentlichen 5. Und dann haben wir eben mit ihr zusammen überlegt, was man da machen könnte. Und dann hat sie sich bereit erklärt, mir in der Backstube zu helfen, was tatsächlich eine Riesenbereicherung ist. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen Angst, weil ich will ja auch zum Beispiel keinen Azubi haben eigentlich, weil mir das, also mir fällt es einfach schwer, Aufgaben abzugeben.
Aha, vielleicht ein interessanter Punkt, den ich gleich vertiefen werde.
Ja, also mit meiner Schwester und meiner Mama klappt das sehr gut, weil wir uns da ganz gut ergänzen. Aber ich war mir dann eben unsicher, ob ich es schaffe, jemanden da einzuarbeiten, der dann eben Aufgaben von mir tatsächlich übernimmt. Aber das macht die Andrea zum Glück sehr, sehr gut und stellt sich auch echt nicht blöd an. Also das ist schon tatsächlich auch eine große Erleichterung, weil ich dadurch einfach auch mehr Zeit für andere Sachen habe. Also sie backt dann die trockenen Kuchen, sag ich mal, Brownies, Käsekuchen, Streuselkuchen und sowas. Und auch die Biskuitböden für die Torten, sodass ich dann eben mehr Zeit für die Sahnetorten und so weiter habe und für die Hochzeitstorten insbesondere. Mhm. Also das passt sehr schön.
Also dir fällt es schwer, Aufgaben abzugeben.
Total, ja.
Ist dann, was hast du jetzt eigentlich für eine Rolle in dem Café? Also du jetzt, du backst. So, und dann höre ich, dass es dir schwerfällt, Aufgaben abzugeben. Und du bist ja, das heißt ja Sarahs Café, ne?
Ja.
Da steht ja dein Name drauf. Ist du, steuerst du alles? Oder wie darf ich mir, also im Betrieb oder wie, was hast du, was ist deine Ambition da? Also was
wir teilen uns das ganz gut. Also Aileen ist dann ein bisschen mehr für die Personalaufgaben zuständig, also Personaleinteilung und sowas. Und ja, also dieses ganze Organisatorische, auch marketingmäßig, das teile ich mir alles mit Eileen zusammen. Mhm. Auch Social Media, das machen wir alles zusammen. Also an sie kann ich ganz gut Aufgaben abgeben, weil ich weiß, wie wir uns ergänzen und wie wir zusammenarbeiten können. Aber jetzt zum Beispiel so die Kommunikation mit Brautpaaren mache eigentlich komplett ich. Mhm. Ja, Reservierungen nehmen wir natürlich beide an auch.
Ja.
Und diese komplette, so das grobe Organisatorische, das machen wir dann auch nochmal mit unseren Eltern zusammen. Also da gibt's dann ab und zu mal ein Planungstreffen, wenn wir brainstormen alle zusammen. Und dann werden eben die Aufgaben so verteilt, dass jeder das macht, was er gut kann. In Hangela war ich zum Beispiel dafür zuständig, den Innenhof zu bepflanzen, was eigentlich gar nicht in mein Aufgabenfeld passt. Aber solche Aufgaben übernehme ich dann auch.
Ja, cool. Ja, das ist ja, selbstständig heißt ja ständig und selbst. Ja. Ne? Das ist auch, also das ist zum Beispiel der Teil, den ich sehr schätze an dem, was ich jetzt tue, dass man alles mal machen kann. Ne?
Genau, es wird einfach nicht langweilig.
Ja, ich war letztens in einer Situation, dass ich hier selber putzen musste im Haus. Ja. Und jetzt werden einige lachen, die das hören, aber ich habe dann durchaus ein paar Defizite in der Ausstattung festgestellt und habe dann, ich glaube, einen Tag danach für jede Etage einen neuen Staubsauger bestellt. Ja, weil das ist, es ist halt gut, wenn man im Prinzip alles mehr oder weniger kann und macht, also keine Sorge, kochen werde ich nicht, ich will jetzt hier den Erfolg des Hauses nicht gefährden, aber wenn man alles mal irgendwie macht und sein eigenes Geschäft so ein Stück weit auch von A bis Z kennt und das ist, dann weiß man auch immer zu schätzen, was die anderen eben so für einen machen hier im Haus, ne? Und den Beitrag aller fürs Team weiß man dann auch immer zu schätzen, ne?
Ja, also das merke ich auch gerade jetzt zum Beispiel im Service, wenn ich dann zwischendurch mal irgendwie im Service aushelfen musste. Ja. Wie sehr mich sowas dann zum Beispiel auch anstrengt, so der Kundenkontakt, einfach dieses ständige Hin- und Herlaufen, mit den Kunden sprechen, ist für mich einfach total anstrengend, weil ich auch einfach nicht so der kommunikativste Mensch bin, glaube ich.
Ja, also, da kommst du hier zum Podcast.
Immer dieses fremde Menschen begrüßen, mit denen ein bisschen Smalltalk, fällt mir total schwer.
Ja.
Und da weiß ich es auch, wenn ich dann mal einen halben Tag da helfen musste, weiß ich dann doch immer mehr zu schätzen, was meine Mädels im Service da alle leisten.
Ja, also das ist schon auch wieder dann wie eine Erkenntnis für dich selber, ne? Wo deine Stärken liegen oder deine Schwerpunkte liegen und was man manchmal besser an anderen überlässt, obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass du den Service auch sehr gut machst. Also so wie du jetzt hier sitzt und mit mir sprichst und was rüberkommt, glaube ich, können sich die Gäste bei dir auch wohlfühlen.
Ich gebe mir Mühe, aber ist nicht immer so einfach.
Ja. So, und dann haben wir ja gerade über das Gründen gesprochen. Mhm. Wie ist das? Habt ihr dann immer so im Familienrat entschieden, ob ihr eine GmbH gründet oder wie ist das so gelaufen? Weil ich habe man ist ja schon dann mit sehr viel Bürokratie beschäftigt, wenn man eine Firma gründet. Und ich habe zum Beispiel, ich habe eine Vorratsgesellschaft gekauft, weil ich dachte, das geht dann schneller und ich komme schneller an den Start. Ja. Also die, das ist dann schon eine GmbH, die ist fertig, die hat dann schon eine Steuernummer und eine Handelsregisternummer.
Ja.
Ich habe allerdings Fehler gemacht, eine zu kaufen, die in einem anderen, die in einem ganz anderen Bundesland auch ist. Das heißt, ich habe dann neuen Handelsregistereintrag und
hat sich doch nicht so gelöst.
Das war ein Learning für mich, das nicht zu machen. Wie seid ihr das angegangen?
Also im Voraus habe ich tatsächlich viel mit meinem Papa zusammen gemacht. Mhm. Ich musste für die Uni irgendwann mal einen Businessplan schreiben und da hat mein Papa mir auch geholfen und darauf basiert auch so ein bisschen unsere Planung für hier, weil ich da eben auch schon so den groben Plan hatte, wie es aussehen soll, was wir anbieten wollen. Von daher konnten wir darauf ganz gut aufbauen und wir hatten ja auch tatsächlich relativ viel Zeit für diese ganzen organisatorischen Sachen, weil wir eben eine ganze Weile auf die Baugenehmigung warten mussten. Mhm. Weil es ja auch mit Denkmalschutz und allem nicht so einfach ist, wenn man was renovieren möchte. Und von daher hatten wir dafür dann zum Glück sehr, sehr viel Zeit. Und es war alles so ein bisschen entspannter, als wenn man das jetzt irgendwie hier alles in einem halben Jahr renoviert hätte und so schnell dann alles hätte auf die Beine stellen müssen.
Also ganz beeindruckend, wenn du über Denkmalschutz sprichst, finde ich auch dieses eine Fenster, was ihr vorne so in der Hauptfront habt. Das habt ihr jetzt, glaube ich, hinterkleidet, ne? Da ist jetzt irgendwie noch
mal. Genau, da ist jetzt von innen noch eine Glasscheibe davor. Ja. Einfach damit nicht die ganze Heizungsluft direkt wieder nach draußen geht, weil dieses Fenster isoliert ja sonst nicht so gut.
Ja.
Aber von außen hätten wir auch ganz gerne was davor gemacht, einfach auch, um das Fenster dann zu schützen.
Ja.
Das wurde uns dann leider denkmalschutztechnisch auch verboten.
Mhm.
Aber toi, 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 bisher ist es noch ziemlich gut in Schuss. Also ich glaube, seit wir renoviert haben, da mussten wir halt so ein paar Scheiben austauschen. Aber ich glaube, seitdem ist tatsächlich nichts mehr kaputt gegangen an diesem Fenster. Und von innen ist eben eine Scheibe davor, aber die sieht man auch, also die stört jetzt so das Bild nicht, würde ich mal sagen.
Nee, eigentlich gar nicht. Also
die
das
fällt
ist ja
eigentlich kaum auf.
Von innen nimmt man das, glaube ich, auch als Schutz wahr für das äußere Fenster. Und ich finde das auch eigentlich ein schönes Merkmal des Bahnhofs. Ja. Das macht ihn nochmal ein bisschen besonderer.
Ja, ja. Also wir hatten ja ganz am Anfang gehofft, dass wir es ausbauen könnten und durch eine große Glasscheibe ersetzen können, einfach um so ein bisschen den Kontakt zur Außenwelt herzustellen. Weil wenn man außen steht, kann man ja echt nicht so gut reingucken.
Ja.
Also selbst wenn Licht an ist, denken viele, wir hätten geschlossen, wenn die Tür nicht weit offen steht und draußen Leute
sitzen.
Stimmt,
ist dunkel, ja.
Weil es einfach sehr dunkel ist durch das Fenster. Und wir hätten es ganz gerne ausgebaut und dann irgendwie innen an eine Wand gestellt und von hinten beleuchtet.
Ah, ja.
Was, glaube ich, auch sehr schön geworden wäre. Mhm. Aber das ging dann leider auch nicht wegen des Denkmalschutzes. Aber tatsächlich, also wir hatten auch so ein bisschen Sorge, dass es nicht gut aussieht, wenn alles fertig ist und dann dieses Fenster da einfach nicht reinpasst.
Ja.
Aber als wir fertig waren und das so angeguckt haben, haben wir festgestellt, okay, obwohl es so ein komplett anderer Stil ist als unsere Einrichtung, passt es sich doch sehr, sehr gut ein und wir sind jetzt auch ganz happy, dass es noch da ist.
Ja, ich glaube auch. Also am Ende kombinieren sich ja manche Dinge nachher auch, ne? Und dieses Fenster ist halt irgendwie auch ein Teil der Identität dieses Bahnhofs.
Eben, es gehört halt irgendwie dahin.
Ne? Und ich habe so eine ähnliche Erfahrung jetzt hier im Kleinen gemacht. Also wir haben zum Beispiel die Fenster hier nach vorne hin ausgetauscht in der Krone.
Mhm.
Die waren auch so dunkle Farbgläser. Und wir waren eigentlich der Hoffnung, dass man dann von außen auch besser reingucken kann. Das ist aber tagsüber gar nicht der Fall. Also wenn hier irgendwie Licht an ist, erstaunlich. Aber es macht von innen einen riesen Unterschied.
Ja.
Es ist auch tagsüber dann einfach viel heller und freundlicher hier drin. Und wir haben jetzt auch vor ein paar Wochen dann, Monaten schon hier ein neues Geschirr bestellt fürs Restaurant. Und haben aber noch wahnsinnig viel altes Geschirr von ganz früher hier, das wir fürs Frühstück benutzen.
Ja.
Und das ist sehr hochwertig und da ist ein älteres Krone-Logo drauf von früher, was wir hier auch teilweise an den an der Holzverkleidung an der Decke haben. Und am Anfang dachte ich auch, wir tauschen das irgendwann mal aus, weil es irgendwie ein älteres Geschirr ist auch und vielleicht vom Style auch nicht ganz so zu dem passt, was wir dann irgendwie später im Restaurant oder was wir jetzt auch schon dann im Restaurant haben werden.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich hatte das Vergnügen, vor ein paar Wochen mal in München in einem sehr schönen Hotel auch zu übernachten für 4 Tage. Und die hatten überall ihr Logo. Also die hatten das irgendwie in die Handtücher gekriegt und auf den Servietten und auf Geschirr und überall. Und ich habe das als irgendwie toll und hochwertig empfunden. Ne? Und dann habe ich mir nochmal unser Geschirr irgendwie auch angeguckt und habe dann irgendwie auch nochmal eine ganz andere Wertigkeit plötzlich in diesem Frühstücksgeschirr erkannt. Ne? Und dann ist es ja am Ende irgendwie auch ein Stück Tradition, gehört hier dazu. Und jetzt werden wir davon nicht mehr abkommen. Jetzt werden wir dieses Geschirr älteren Baujahrs, aber nicht bezogen auf den Zustand, sondern eben auf das Jahr der Fertigung und mit dem Logo, wenn wir jetzt hier als Teil auch etablieren und behalten, weil es ein Stück weit Identität des
Gehört
Hauses
halt
ist.
Gehört halt irgendwie dazu,
Und wahrscheinlich so ein Stück weit ähnlich ist das mit eurem großen Fenster auch. Ja. So, und dann habt ihr ja auch ein schönes großes Logo am Bahnhof.
Ja.
War das irgendwie auch ein Thema oder hättet ihr es vielleicht sogar noch anders gemacht?
Also von außen, die Außengestaltung war tatsächlich sehr, sehr schwierig, auch mit der Farbe. Wir hatten auch überlegt, die Farbe, also die Außenfarbe der Fassade zu ändern.
Ja.
Einfach weil Gelb auch nicht so zu unserem pinken Logo passt.
Mhm.
Durften wir leider auch nicht. Also wir hatten dann am Ende die Wahl zwischen 3 sehr, sehr ähnlichen Gelbtönen.
Ja, okay.
Von denen wir uns dann einen aussuchen durften. Und die Logos außen hätten wir auch gerne viel größer gestaltet, weil für das große Gebäude sind sie dann doch irgendwie relativ klein. Aber da gibt's irgendwie so eine Vorschrift, dass die nur 40 Zentimeter hoch und dafür unbegrenzt breit sein dürfen.
Okay.
Deshalb sind die eben nur 40 Zentimeter hoch. Und dann gab's auch noch eine Vorschrift, auf was für einem Untergrund sie sein durften. Also wir hätten die jetzt nicht direkt auf die gelbe Farbe machen dürfen, sondern die mussten dann einen weißen oder, ich weiß nicht, welche Farbe es noch gab, Untergrund haben. Also das waren echt teilweise so Sachen, wo wir uns so dachten, okay, wen würde das jetzt stören, wenn das Logo ein bisschen größer wäre?
Ja.
Aber da macht man dann eben nichts gegen und passt sich an.
Ja, aber irgendwann macht man wahrscheinlich auch mal einen Haken dran. Also,
eben, also
weil man
am
sagt
Anfang,
es jetzt, okay, Priorität ist jetzt abgehakt, Prioritäten sind jetzt andere.
Ja. am Anfang haben wir uns schon viel drüber geärgert. Gerade auch in der Anfangszeit kamen halt viele Kunden und sagten, man sieht gar nicht von außen, dass ihr hier seid, macht doch mal Werbung am Gebäude. Ja. Und dann durften wir eben allen Kunden erklären, dass wir das ganz gerne gemacht hätten, aber nicht dürfen. Ist dann auch ein bisschen schwierig. Also es gibt auch Vorschriften, was für Schilder wir draußen aufstellen dürfen und sowas. Sodass wir da eben so ein bisschen eingeschränkt sind, was die Kunden dann natürlich nicht wissen und dann sagen, ihr macht ja gar nicht auf euch aufmerksam.
Okay.
Was dann eben nicht unsere Schuld ist, aber ja, da, also das ist inzwischen auch nicht mehr so oft. Das war halt am Anfang oft Thema, weil viele Leute eben nicht wussten, dass wir da sind und es dann von außen nicht gesehen haben. Aber inzwischen, ja, es ist abgehakt und es ist halt so, gibt Schlimmeres.
Ja. Und so in Sachen Marketing, also wenn man jetzt darüber nachdenkt, ihr seid ja auch bei Instagram sehr aktiv.
Ja.
Wenn man jetzt so an die jungen Gründer denkt, was sind so, wenn man so ein Café aufmacht oder mit Gästen zu tun hat, was sind für dich so die, sag ich mal, stärksten Kanäle, die man bespielen sollte? Also wo man am besten unterwegs ist auch, wo man inzwischen ein breites Publikum auch antrifft?
Also bei uns ist es tatsächlich fast nur noch Instagram. Also Facebook war am Anfang sehr, sehr stark vertreten bei uns, hat aber total nachgelassen. Also da gibt es immer nur sehr wenige Reaktionen. Ich glaube, unsere Kunden sind einfach nicht so sehr auf Facebook aktiv, bei Instagram dafür sehr verstärkt. Und was so im Hochzeitstorten, Geburtstagstortenbereich sehr wichtig ist, ist Pinterest. Weil eben, also das haben wir jetzt nicht festgestellt, dadurch, dass wir darüber viele Kunden gewinnen, sondern dass einfach viele Brautpaare ankommen und mir die Bilder zeigen, die sie bei Pinterest gefunden haben. Und da merkt man dann, okay, da muss man…
So eine hätte ich auch gern. Kannst du das?
Ja. Genau, so ungefähr. Und da merkt man dann, dass man da eben, also das war so ein Kanal, den ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte.
Ja.
Aber für Hochzeitstorten oder ich glaube generell für Hochzeiten und sowas muss man da auch irgendwie aktiv sein.
Ja, mir fällt gerade ein, dass ich demnächst mal… was man wissen sollte, die Sarah, die hat letztes Jahr schon mal bei mir geklingelt zu Hause und hat mir einen Kuchen gebracht, den mir jemand hat zu meinem Geburtstag zukommen lassen. Und das war mega schön. Also das sah echt toll aus. Und ich habe diese Tage das Foto nochmal zufällig gefunden. Und ich glaube, das poste ich mal. Das ist wirklich, also ich bin jetzt natürlich Instagram-mäßig nicht mit euch zu vergleichen, aber ich stehe auch ganz am Anfang und bespiel das auch noch nicht so und weil meine Social Media Beauftragte ist noch Schülerin und hat noch viele andere Prioritäten und aber wenn ich mal irgendwas posten will und dann frage ich sie immer und dann in Windeseile, da tippt sie da auf mein Handy rum
schnell, ne?
Und zack, ist der Post fertig und alles Mögliche verlinkt. Also also die Torte war, das sah mega schön aus da. Und dann war da irgendwie so mein Name geschrieben im Herz drum. Und ach, das sah wirklich klasse aus.
Ja.
Muss ich die Tage nochmal dran denken. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Also auch an die edlen Spender aus der Familie. Und also Instagram ist ein wichtiges Thema. Und wenn es um Essen geht, auch wahrscheinlich dann eben Pinterest.
Ja.
Und arbeitet ihr da, macht ihr das selbst? Oder habt ihr da auch eine Agentur, mit der ihr zusammenarbeitet?
Nee, das
oder?
Machen wir komplett selbst. Also unsere Website wird von der Agentur gemanagt. Aber Social Media machen wir komplett selbst. Da haben wir gesagt, das wollen wir auch so persönlich halten, auch gerade, weil da eben sehr viele Anfragen auch für Hochzeitstorten und sowas kommen.
Die eher über Instagram bekommen.
Über Instagram, genau. Mhm. Weil viele dann eben da die Fotos von den Hochzeitstorten sehen und dann darauf antworten. Und das will ich einfach selber machen. Also das ist einfach schwierig, das abzugeben. Und ich habe das ganz gerne so persönlich.
Ja, ja, es ist interessant, was du sagst, also mit Facebook, alle haben mir gesagt, als ich das Hotel aufgemacht habe, deine Gäste sind auf Facebook, du musst unbedingt auf Facebook, 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 Facebook. Ich habe aber es bis 50 geschafft, keinen Facebook-Account zu haben, irgendwie aus Überzeugung. Und dann hat ein ganz lieber Freund, habe ich das beim letzten Mal schon erzählt, weiß ich gar nicht mehr, und dann hat ein ganz lieber Freund für mich gepostet und dann habe ich eine Kunden-Gastanfrage beantwortet und deswegen habe ich mir einen Facebook-Account zugelegt, aber ich habe jetzt die, glaube ich, gerade inaktiv geschaltet auch so, weil ich auch gar keine Anfragen zum Hotel über Facebook bekomme, sondern die Leute rufen an, die schreiben E-Mails, die nutzen Booking oder buchen direkt. Und ich glaube, wenn es zum Beispiel darum geht, auch Essen zu promoten, dann ist Instagram, gerade wenn man auch Leute erreichen möchte, die hier in der Gegend, aus der Gegend kommen und essen, dann ist, glaube ich, Instagram irgendwie auch zeitgemäßer gerade für Fotos von guten, also gute Bilder sind bei Pinterest, kommen, glaube ich, auch gut an.
Ja.
So, und dann stellt ihr da selber die Promotion ein, habt ihr irgendwo eine Kreditkarte hinterlegt und wie darf ich mir das vorstellen? Oder?
Also tatsächlich machen wir gar nicht so viel mit beworbenen Beiträgen aktuell. Also wir haben es zwischendurch mal gemacht, aber jetzt momentan gar nicht so sehr, sondern eben einfach diese komplett normalen Beiträge, ohne sie irgendwie zu bewerben. Und dann zwischendurch, also ich weiß gar nicht mehr, was das letzte, ich glaube vor Weihnachten, unsere Weihnachtsfrühstücke haben wir dann mal beworben und die Workshops, die wir online angeboten haben. Aber jetzt so aktuell gar nicht, weil wir auch so ein bisschen, es halt so ein bisschen schwierig ist, da so gezielt zu werben. Weil wir jetzt zum Beispiel in Königswinter unter der Woche geschlossen haben und dann ist es so ein bisschen schwierig, die Leute dann für Samstag und Sonntag nachmittags zu uns zu locken, indem wir irgendwelche Beiträge bewerben. Und Hochzeitstorten bewerben wir aktuell auch gar nicht, weil wir für dieses Jahr Juli ist ja jetzt schon fast um, August und September eigentlich schon fast komplett ausgebucht sind und die meisten Anfragen dieses Jahr halt so spontan kommen, weil niemand planen wollte, dass es da eben auch sehr schwierig ist, das zu bewerben, weil die meisten Leute dann eben für Daten anfragen, an denen wir schon gar keine Kapazitäten mehr frei haben. Von daher macht da Werbung aktuell nicht so viel Sinn.
Habt ihr letztens ein Video von einer Trauung gepostet?
Heute.
Ja, ist das, habe ich auch vorhin gesehen, ist das… Haben die Leute sich trauen lassen bei euch im Café?
Ja, genau.
Das ist ja auch ein Ding. Das wusste ich gar nicht.
Wir sind seit letztem Jahr irgendwann Außenstelle des Standesamts.
Ach.
Und man kann sich bei uns trauen lassen. Also im normalen Betrieb geht das halt nur hinten im Eventraum, weil man dafür einen abgeschlossenen Raum benötigt.
Ja.
Aber wenn man das komplette Café anmietet, kann man es eben auch im Kaminzimmer oder in dem großen Saal machen. Und wir haben auch einen Gewölbekeller, da ging es theoretisch auch. Also das ist
ja vielleicht möglich. Ist das hier auch noch eine Option für mich. Also das ist natürlich jetzt Spaß, aber wir haben letztens noch hier darüber gesponnen, dass Königswinter ja irgendwie voll die Hochzeitsstadt ist sozusagen.
Total.
Ne? Also mit der Villa Leonhardt. Also ich habe auch jedes Wochenende Gäste von Menschen, die in der Villa Leonhardt feiern, die hier halt glücklich sind, dass sie halt nur ein paar Meter laufen müssen.
Ja.
Und dann gibt's die Remise, extrem schönes Gelände auch mit ganz fantastischen Gastgebern.
Ja.
Und jetzt, wenn ich höre, dass man bei euch sich trauen lassen kann.
Im Milchhäuschen auch. Kann man sich ja, glaube ich, auch trauen lassen.
Wo?
Im Milchhäuschen.
Ja, im Milchhäuschen. Ja. Ich habe auch eine Trauung hier, also Gäste hier, die mir gesagt haben, dass sie im Milchhäuschen zu Besuch bei einer Trauung sind. Aber das wird, glaube ich, noch renoviert. Das ist auch glaube ich, erst im September. Und dann Kloster Heisterbach war vor 2 Wochen waren Gäste hier, die sich da haben trauen lassen. Und Königswinter ist hier so voll die Hochzeitsstadt, das Las Vegas am Rhein sozusagen. Allerdings muss man hier, glaube ich, auch genauso viel Vorlauf haben wie in jeder anderen Stadt.
Das glaube ich auch.
Aber die meisten sind glücklich, dass sie sich dieses Jahr trauen lassen können.
Ja,
weil
total.
Das sind fast alles Paare, die es letztes Jahr schon versucht haben und es gecancelt haben. Ne?
Haben wir auch ganz viele, die jetzt von letztem Jahr auf dieses Jahr verschoben haben. Es gab dann leider auch welche, da dann halt einige aufs gleiche Wochenende verschoben haben, denen wir dann absagen mussten, was natürlich auch super ärgerlich ist, wenn man schon alles zusammen geplant hat und es dann aber beim besten Willen nicht unterbekommt.
Ja.
Also sehr schwierig. Und es gibt jetzt auch schon für nächstes Jahr im Juni ein Wochenende, an dem ich ausgebucht bin, weil dann jetzt auch doch von diesem Jahr im Frühjahr schon wieder welche auf nächstes Jahr verschoben haben. Also alles sehr chaotisch
aktuell. Ich habe auch schon 3 feste Wochenenden weggebucht für, war so lustig, da hat mich eine Dame angeschrieben und sie bräuchte für Juli, das war irgendwann im Mai, so und so viel Zimmer und hier und da und bitteschön und machen wir sie mal ein Angebot und ich habe geschrieben, ich habe noch so und so viel frei, dies und das und jenes und da stellte sich raus, sie meinte das Jahr 22, also da hatte ich gar nicht mit gerechnet, ich hatte das total übersehen, dass sie das nächstes Jahr, das gibt halt Menschen, die sind da echt schon so früh dran. Und wie gesagt, inzwischen habe ich schon 3 Veranstaltungen, die tief im nächsten Jahr sind und weil die Leute einfach auf Nummer sicher gehen wollen, dass alles zur Verfügung ist.
Eben, klar, weil es nochmal Verschiebungen irgendwie gibt und es sich dann alles so ein bisschen staut, muss man früh dran sein.
Obwohl, wenn ein Gast natürlich oder wenn eine Gesellschaft bei dir, ihre Hochzeit einfach umplant, ohne dich zu fragen, ob sie, das ist natürlich, da kannst du dann auch gar nichts für, würde ich sagen.
Klar.
Also da muss man ja schon vorher mal alle fragen, die man so da beteiligt an so einer Feier.
Ja,
ne?
Aber ich glaube, also gerade die Hochzeitstorte ist, glaube ich, einfach so ein bisschen das, was so zuletzt kommt. Also es gibt auch viele, die planen erst komplett alles andere und dann kommt die Hochzeitstorte, weil es, glaube ich, einfach nicht so Weil, also zum Beispiel bei Locations oder Catering oder so, da hast du ja eine viel größere Angst, dass das ausgebucht ist.
Ja, heute denkt man wahrscheinlich immer, ach, das kriege ich ja genau, eine Woche vorher noch hin.
Genau,
ne?
Ja. Also es gibt tatsächlich auch jetzt viele, die für in 2 Wochen oder so anfragen und dann manche sind dann auch total überrascht, dass ich da keine Zeit mehr habe und ich denke mir so, ja, also ich bin halt auch nur eine kleine Konditorei.
Ja, ich muss doch mal so einen Kuchen backen können.
Ja, genau, geht doch schnell, macht man doch mit links. Mein Kühlschrank ist halt auch nicht unbegrenzt groß, aber ich glaube, die Hochzeitstorte ist da so ein bisschen das, was immer so ein bisschen hinten anfällt, weil es, ich meine, klar, ich kann als Konditorin natürlich auch 3, 4 Hochzeitstorten an einem Samstag annehmen, während eine Location halt nur ein Brautpaar haben kann. Ne?
Ja.
Von daher macht es schon irgendwie Sinn, dass das so die Reihenfolge
ist. Ich habe auch, stelle auch immer wieder fest, wenn man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt, mit den Brautpaaren, die sich das dann auch vorher hier angucken, teilweise eben ein halbes Jahr vorher auch, ich hatte Leute im Januar hier, die wollten dann für Juni sich das Hotel auch angucken. Und alle, mit denen man spricht, zum Beispiel das Hochzeitskleid, haben immer alle schon irgendwie
schon so 3 Jahre
weit,
im
weit vor Location und so. Ne? Und das hat die Clara ja auch bestätigt. Dass aber ich habe gerade so das Gefühl, mein Podcast trifft es so ein bisschen zu einem Hochzeitspodcast.
Ein bisschen,
Mal viel darüber gesprochen und jetzt auch. Also du würdest das meiste von dem nochmal so machen, wie du es gemacht hast. Also bis auf diese Dinge, die du von denen du selbst als Learning bezeichnet hast.
Ja, grundsätzlich schon. Also ich glaube, es würde nicht schaden, am Anfang ein kleineres Café erstmal aufzumachen, als so ein Riesending wie den Bahnhof.
Ja.
Das war dann eben so,
auf dem ja auch so viel Aufmerksamkeit lag dann auch. Ne?
Ja, genau. Wo dann auch, also bei so einem großen Café sind die Erwartungen der Gäste, glaube ich, auch grundsätzlich nochmal höher, als wenn man jetzt ein kleines Café mit nur 3 Tischen aufmacht, weil man dann doch irgendwie erwartet, dass da jemand mit Gastro-Erfahrung hintersteht. Von daher, also ein kleineres Café hätte nicht geschadet, aber ich würde den Bahnhof jetzt auch nicht wieder hergeben wollen, also so ist es nicht.
Also das ist auf jeden Fall eine Mega-Location. Ihr habt es zum einen toll gemacht und es ist ja eigentlich auch in der Zukunft, wenn sich Königswinter so entwickelt, wie wir das ja alle glauben, dann ein Mega-Knotenpunkt.
Ja.
Ne? Also wenn es dann noch jemand hinkriegt, den Rest des Bahnhofs irgendwie in dieses Jahrtausend zu holen, dann wären wir ja alle dankbar dafür.
Ja.
Ich weiß nicht, liegt da eigentlich noch dieses tote Fahrrad angekettet da auf dem Bahnsteig?
Ich glaube schon, ja.
Ja, das liegt ja schon seit fast einem Jahr da. Also mir ist es vor einem Jahr das erste Mal aufgefallen. Ne? Ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich lobe hier mal einen Preis aus, wer das abschneidet und wegbringt und mir ein Foto davon bringt, der kriegt hier kostenlosen Kaffee von mir. Ja, hier in der Krone. Das ist, kann man für bare Münze nehmen.
Und wenn hinterher noch als Fahrraddieb verhaftet.
Ja, also da wäre ich mal sehr gespannt. Also wenn, das hat ja gar keine Räder mehr. Ne? Ich glaube, das Wertvollste im Fahrrad ist inzwischen die Kette, mit der es festgemacht
weil ich
ist.
Ich glaube, der Sattel ist weg, der Lenker ist, glaube ich, auch weg.
Ja.
Also ist nicht mehr
viel. Vielleicht gehört es bald zum Bahnhof dazu, wie euer Fenster. Man.
Eben, Denkmalschutz.
Man weiß es nicht, Dann Denkmalschutz, ist eine Frage der Jahre wahrscheinlich auch nur, ne? Ja, aber ich würde mir schon wünschen, auch für alle Beteiligten, dass der Bahnhof, dass da mal was passiert. Ne?
Ja.
Also ich habe mir ja vorgenommen, wir hatten darüber gesprochen, ja auch keine Politik zu machen hier in dem Podcast, sondern über positive Dinge zu sprechen, was wir ja auch tun. Aber ich würde mir schon wünschen, dass irgendwie am Rest des Bahnhofs mal irgendwie was passiert, weil das ist ja schon das Erste und Letzte, was die Wanderer, die mit der Bahn nach Königswinter kommen, auch sehen, ne? Damit das dann auch nicht mehr so sehr hinter eurem Café auch zurückbleibt.
Ja, genau. Ich hatte auch tatsächlich schon Gäste, die sich darüber beschwert haben bei mir, dass der Bahnhof nicht barrierefrei ist.
Ja.
Wo ich natürlich nicht so viel für kann, aber was natürlich auch verständlich ist, ne? Also auf das eine Gleis kommt man ja barrierefrei, aber auf das Gleis Richtung Köln hast du gar keine Chance. Also
ja, es wäre auch total super, irgendwie eine öffentliche Toilette da zu haben.
Gibt's?
Wo?
Auf der Rückseite von unserem Gebäude, also neben dem Eingang zu meiner Backstube ist, seit wir da aufgemacht haben, beziehungsweise ungefähr ein halbes Jahr später, weil das dann ein bisschen gedauert hat mit deren Sanierung, gibt es jetzt eine öffentliche Toilette, die halt zu unserem Gebäude quasi gehört, also den Platz stellen wir denen zur Verfügung.
Ja.
Wir müssen es aber zum Glück nicht bewirtschaften, sondern
ich wollte gerade sagen, hoffentlich hast du dir jetzt mit dem Hinweis keinen schlechten Dienst erwiesen.
Nee, also da gibt's eine Toilette für 50 Cent, das ist eine von diesen Selbstreinigen. Also ich denke mal, dass sie auch sauber ist.
Da wirft man 50 Cent rein und dann, okay, gut zu wissen.
Ja.
Ja, vielen Dank. Also,
was gelernt.
Das scheint nicht, wenn man den, also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber das scheint
nicht
jeder zu sehen und zu wissen.
Ja, ich glaube, sie ist auch nicht ausgeschildert. Also,
sie fällt nicht großartig auf dann.
Nee, also es kommen auch tatsächlich viele Leute bei mir rein und fragen, ob es irgendwo eine öffentliche Toilette gibt.
Ja.
Obwohl sie halt direkt am Bahnsteig quasi ist. die fällt nicht auf. Also,
naja, gut.
Wird leicht aber übersehen.
Ich glaube, es ist auch eine gute Gelegenheit, das Thema zu wechseln.
Ja.
So, jetzt weiß ich gerade gar keine Frage mehr in dem Moment. Das Gute ist, man kann ja, wenn man will, Sachen rausschneiden.
Ja.
Was gefällt dir dann an Königswinter gut? Also was, jetzt bist du ja auch hergezogen, ne? Das ist ja auch jetzt nicht nur der Entschluss gewesen zu sagen, ich ziehe mehr in die Nähe meines Geschäfts, sondern ist ja auch eine Entscheidung sozusagen gewesen, ich ziehe hier in die Stadt.
Ja, also grundsätzlich finde ich es sehr schön, dass es nicht so groß ist.
Mhm.
Also ich mag dieses bisschen Dörfliche, obwohl man ja trotzdem eigentlich alles hat, was man braucht. Außer, dass es keine Tankstelle gibt in der Altstadt. habe ich am
Oder
Anfang
eine Drogerie.
Ja, das stimmt. Habe ich am Anfang gar nicht glauben können, dass es hier keine Tankstelle gibt, aber ich habe noch keine entdeckt.
Ja.
Und ich habe ja auch einen Hund, von daher ist die Nähe zum Siebengebirge und dem Wald an sich total super. Also das ist schon echt viel wert. Einfach auch, wenn man den halben Tag in der Backstube stand und sich denkt, okay, ich muss jetzt mal raus, einfach eine halbe Stunde in den Wald gehen kann, ohne dass man erstmal eine Viertelstunde irgendwo hinfahren muss, das ist schon echt schön.
Also Leute, ihr habt es gehört, ne? Also wir brauchen eine Tankstelle und wir brauchen hier eine Drogerie und es gibt das ein oder andere freie Ladenlokal und ich weiß, dass es Menschen gibt, die andere dabei unterstützen, hier einen Laden aufzumachen, der der Stadt hilft, auch weiter an dem Wohnwert zu steigern und also das ist quasi, das sind so Dinge, die noch fehlen, ne? Aber wie gesagt, es wird immer mehr und es macht auch richtig Spaß, das zu sehen hier, was hier auch passiert. Ja.
Ja.
Tja, was habe ich denn noch so auf meinen Zetteln stehen? Gast im Mittelpunkt, das frage ich an der Stelle immer. Ich glaube, das passt ganz gut. Ne?
Bitte?
Wir sprechen vor allen Dingen über dich und das ist auch wichtig. Dann habe ich eine ganze schulische Ausbildung, die mich ja, der ganze Werdegang, der mich so beeindruckt hat, haben wir schon zum Thema gemacht. Hast du denn Fragen mitgebracht?
Nee, tatsächlich nicht.
Hast keine Fragen mitgebracht?
Ich habe keine Fragen mitgebracht. Nur die, ob man auch als Externer hier frühstücken kann, aber das haben wir schon geklärt.
Ja, klar, man kann hier als Externer frühstücken.
Ja.
Seit neuestem. Doch, und es wird auch schon in Anspruch genommen.
Ja,
im Moment steuern wir das halt so, dass wir darum bitten, dass angerufen wird vorher oder über Reservierung, weil wir halt nicht wollen, dass, auf keinen Fall wollen, dass irgendwie der Service für die Gäste leidet, die hier im Hotel das Frühstück genießen, weil wir im Prinzip das Niveau an Service und an Qualität halt bei jedem Gast aufrechterhalten wollen und das nicht riskieren wollen.
Komme ich auf jeden Fall mal vorbei mit der Familie.
Ja, das wäre schön. Ich nehme dich beim Wort.
Ja.
Ja. So, liebe Sarah, jetzt sind wir, ich glaube, am Ende angekommen und nicht, weil das Ende ist, sondern weil wir schon über sehr viele spannende Themen gesprochen haben.
Ja.
Und ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht.
Auf jeden Fall.
Und ich bin gut mit dir umgegangen, hoffe ich, und du hast dich wohlgefühlt.
Ich kann mich nicht beschweren, ja.
Okay, das ist gut.
Alles gut.
Das kriege ich jetzt also dafür keine schlechte Bewertung bei Google. Alles klar, vielen Dank. Ja, dann freue ich mich, dass du da warst. Ich wünsche dir wirklich alles Gute.
Dankeschön.
Und dass du weiter hier so für dich und deinen Kaffee und am Ende auch für Königswinter und damit für uns alle auch ordentlich Gas gibst.
Mache ich sehr gerne.
Ganz lieben Dank
nochmal. Vielen Dank,
noch
dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.